Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 21. Februar 2022. Eine Woche noch, dann ist der Februar schon wieder zu Ende. Andreas, es geht rasend schnell. Die Welt, die Themen, alles überstürzt sich. Und da draußen ruht still der See.
Ja, und er changiert. Und das bei wunderschönem Sonnenlicht. Der Himmel ist noch ein bisschen weiß, aber schon viel Blau guckt durch. Es wird ein sonniger Tag heute. Ja, und der See changiert wirklich gewaltig. Wir haben es wärmer jetzt. Es sind ungefähr 8 Grad plus, die wir heute erwarten. Im Moment sind es noch so um die 2 Grad plus. Aber das hat nichts zu sagen. Die Schwankungen sind nach wie vor immer noch sehr stark. Immer noch eine schöne Winterlandschaft. Wie gesagt, schönes Wetter und ich sehe hier 2 Raben, die gerade, 3 sind es jetzt, vor unserem Fenster hier hin und her fliegen. Kein Adler, aber zwischendurch fliegt ja immer wieder einer durch.
Also es ist ja so eine perfekte Darstellung der gerade hier stattfindenden Situation. Das kann niemand besser als du.
Das spricht für deinen guten Geschmack. Alles ist gut.
Ja, danke schön. Andreas, also wer in die Nachrichten schaut, hört, liest, der ist wirklich überzeugt, es ist das Ende aller Zeiten angebrochen. Es wird von Weltkrieg geredet. Immer wieder ist Scholle dran, der die Welt retten soll. Und ich meine den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und heute telefoniert er schon wieder mit Wladimir Putin, dem bösen Ivan. Das hat die Bild-Zeitung berichtet. Und er versucht sich in der zuspitzenden Ukraine-Krise zu beweisen, dass er einwirken kann auf Putin, dass er den Krieg in Europa noch verhindern kann. Also am Montagnachmittag heute sozusagen. Vielleicht gerade jetzt in diesem Moment könnte sein, dass nicht nur wir beide hier sitzen und über die Welt reden, sondern auch Herr Scholz und Herr Putin. Und das geplante Gespräch sei eng eingebunden in die internationalen Bemühungen. Also es ist Chefsache in allen großen Ländern, um den Konflikt zu entschärfen. Die Bundesregierung begrüßte demnach auch das von US-Präsident Joe Biden angebotene direkte Treffen mit Wladimir Putin. Das hatte wiederum Präsident Macron aus Frankreich vermittelt. Also es ist unfassbar, wie die alle Hebel in Bewegung setzen, damit diese Welt gerettet wird. Gestern übrigens hat Macron 2-mal mit Putin telefoniert und 1-mal mit Joe Biden. Und der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit heißt, der sagt, die Bundesregierung hofft, dass Russland dieses Angebot auch annehmen wird. Denn es wäre nun wichtig, die nötigen Vorbereitungen anzugehen, damit ein solcher Gipfel baldmöglichst stattfinden kann.
Ja, und ich habe manchmal so diesen Verdacht, wenn ich mir die Politikdarsteller ansehe, dass sie das wirklich alles selbst glauben, was sie da sagen. Und das macht das Ganze für mich so erschütternd. Und aus diesem Grunde braucht man wahrscheinlich auch eine bestimmte Art von Politikern, die nicht erkennen, wenn Dinge auf dem Kopf stehen, wie es George Orwell 1984 in seinem Neusprech auch dann dargestellt hat. Das Gute wird schlecht, das Schwarze ist weiß, das Heiße ist kalt. Also es wird quasi alles immer ins Gegenteil verkehrt. Und wenn dann diese Dinge auch noch so geglaubt werden von den Darstellern, ich bin manchmal fassungslos, wenn ich sehe, wie sich hier die Ereignisse überschlagen, wie hier ein nach dem anderen ein Angebot zur Diskussion, zur diplomatischen Beziehung, Friedensangebot, Grenzsicherungen, dass wir wirklich die Freundschaft zwischen Russland und Europa wieder in Gang bekommen würden, damit wieder ein ordentlicher Austausch stattfindet. Und wenn ich dann sehe, wie die NATO-Organisation mit aller Kraft versucht, einen Friedensausbruch zu verhindern. So kann ich das nur noch sehen. Es ist so offensichtlich mittlerweile geworden, dass einem manchmal wirklich der Atem stockt. So schwer ist das zu verstehen.
Ja, wir haben auch viele Informationen, auch aus Russland, und werden die heute hier mit abbilden, damit nicht nur eine Seite dargestellt wird. Ganz kurz noch zur Richtigstellung, denn sonst schreiben wieder viele und weisen uns darauf hin, dass George Orwell das Buch nicht 1984 veröffentlicht hat, sondern das Buch heißt 1984 und wurde im Jahr 1949 veröffentlicht. Genau, so. Also englischer Schriftsteller, nur dass das klar ist und keiner sich die Mühe machen muss, uns zu schreiben. Der Kreml hat sich natürlich, das ist jetzt aber noch Westpresse, die ich hier zitiere, der Kreml hat sich zu diesem Putin-Biden-Gipfel auch geäußert. Und da heißt es, grundsätzliche Zustimmung, es seien zunächst eigentlich nur Gespräche auf Ministerebene geplant. Und Herr Macron, der da eben auch vermittelt hat, ist damit aber offenbar auch zufrieden erstmal. Es heißt allerdings, das Treffen kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert. Kommt es aus dem Élysée-Palast. Und kurz darauf äußerte Joe Bidens Pressesprecherin Jen Psaki, Herr Biden habe grundsätzlich einem Treffen mit Putin zugestimmt, wenn es nicht zu einer Invasion kommt. Aus dem Kreml hieß es dann heute, es gebe keine konkreten Pläne für ein Treffen Putins mit Biden. Ein solches sei, wie gesagt, möglich, wenn es die Staatsoberhäupter für zielführend halten. Das hat der Herr Peskow, das ist ja der Sprecher von Wladimir Putin, geäußert. Derzeit sei aber nur eine Fortsetzung des Dialogs geplant, eben auf Ministerebene. Andreas, das wird wahrscheinlich wieder so gedreht werden, dass Russland es ablehnt. Aber es ist ja eine gewisse Haltung, die Russland damit äußert.
Naja, ich denke mal, wenn es auf Ministerialebene läuft, ist das sowieso der bessere Punkt, als wenn sich Herr Biden nun medial vielleicht natürlich wirksam trifft mit Herrn Putin, um dann mehr oder weniger ein paar Überschriften von dem Zettel abzulesen. Denn wir wissen natürlich, dass der Gesundheitszustand von Herrn Biden natürlich auch nicht der allerbeste ist. Und was wolltest du sagen?
Ja, aber wenn das Ministerebene ist, dann ist es ja die Annalena, die dann verhandelt.
Naja, ich denke mal Ministerialebene, nicht Ministerebene. Also, dass die Frau Baerbock nicht in der Lage sein kann, das zu machen, das ist ja wohl eindrucksvoll bewiesen worden. Man wundert sich ja sowieso über die Besetzung der politischen wichtigen Ämter in Europa, das heißt mit den Qualitätspersonen. Eigentlich ist es ja so, dass jemand, der ein hohes Amt ausführen sollte, dass er natürlich auch vom Fach ist. Wenn ich mir zum Beispiel Herrn Lavrov angucke, der Außenminister Russlands, der hat 50 Jahre diplomatische Erfahrung. Er war Botschafter in zig verschiedenen Ländern dieser Erde als russischer Botschafter. Er ist Spezialist für Sicherheit, Spezialist für Kriegsprävention und all diese Dinge. Das ist ein hochrangiger Mann. Und jetzt stolpert da, Entschuldigung, Frau Baerbock mit rein, die aus Hannover kommt, hat da in der Schule gewesen und ist dann irgendwie in die Partei reingegangen, hat null Erfahrung. Und der größte Erfolg, den man bei Frau Baerbock, übrigens die Engländer haben ein ähnliches Problem mit ihrer Außenministerin, dass der größte Erfolg bei dieser Klientel, bei dieser Qualität der Minister ist, dass sie sich in einem Gespräch nicht zu sehr blamieren. Und wenn sie sich nicht blamieren, wird das schon als Erfolg bezeichnet. Das heißt, konstruktive Vorschläge, konstruktive Entwicklungen oder irgendwelche weiter, ich sage mal, was die Menschen weiterbringt, was in Richtung Frieden geht, das kann man ja bei diesen Menschen ausschließen, einfach weil sie ja nicht einmal wissen, wovon sie reden. Und das ist kein Bashen. Wir sehen das an der Ministerin, Außenministerin von England, ich habe ihren Namen nicht im Kopf, die neulich allen Ernstes sagte, dass in einem Gebiet, was zu Russland gehört, also russisches Staatsgebiet, dass sie auf gar keinen Fall zulassen wird, dass die Russen dort die Oberhand bekommen. Und ihr war dann offenbar überhaupt nicht klar, dass es sich um Russland handelt und nicht um irgendwelche anderen Gebiete, in die Russland angeblich vorgedrungen ist. Und diese Inkompetenz und Unfähigkeit ist hochgradig gefährlich. Und jetzt fragt man sich, cui bono, wem nutzt das Ganze? Und da stellt man wieder fest, dass die NATO natürlich US-gesteuert ist und die NATO-Mitglieder ja mehr oder weniger Vasallen sind, die mehr oder weniger den USA folgen. Denn der US-Außenminister und die US-Verteidigungsminister, das sind wiederum Experten. Aber das finden wir eben halt in den Vasallenstaaten definitiv nicht. Und so sind sie natürlich gut steuerbar. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich schon mehrmals angesprochen habe. Die NATO hat vor allem zerstörerische Elemente innerhalb der NATO-Mitglieder gar nicht nach außen, sondern sie zermürbt ihre eigenen Mitglieder der NATO. Und das Ganze hat politisch System. Und das zu verstehen, das ist wirklich wichtig, um zu erkennen, in welche Richtung die Welt jetzt eigentlich driftet. Aber es ist schwer zu verstehen, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt.
Ja, also man sieht ja, was Kompetenzen auch angeht, was zum Beispiel die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht über die Ukraine sagt.
Ja, das war ja wirklich heute wieder. Da ist es wieder so ein typisches Beispiel auch dafür. Da spricht sie davon, dass sie den Bündnispartnern, nein, es geht sogar noch weiter, und Alliierten beistehen muss und meint damit die Ukraine. Das heißt, sie beschreibt die Ukraine als alliierten Mitgliedstaat der NATO. Also es ist eine solche Entgleisung, Verfehlung und eine Interpretation, da bleibt einem die Spucke weg. Und ich stelle mir vor, ich kenne einige, die bei der Bundeswehr sind, ich kenne Generäle, ich kenne Majore von der Bundeswehr. Das sind hochrangige Leute, die die Geschichte kennen, die die Politik kennen, die die Strukturen kennen, Geopolitik kennen, natürlich auch diese gesamte militärische Kompetenz haben. Und dann steht da vorne eine solche Dame, in ihrer besonderen Art und gibt dann solche Kommentare von sich, dann muss man wirklich sagen, wie soll denn daraus etwas werden?
Ja, also ich meine, wir hatten ja auch schon eine Krippenministerin, die dann Panzerministerin wurde und Deutschland zeichnet sich wirklich durch kompetentes Personal aus.
Ja, die letzten drei Außenministerinnen waren aus meiner Sicht komplette Fehlbesetzungen. Verteidigungsministerin. AKK war ja genauso und Frau von der Leyen beispielsweise und ihre gleichnamige Truppe. Das muss man einfach mal so sehen. Und wenn wir sehen, dass Deutschland beispielsweise einen extrem hohen Rüstungshaushalt hat und wenn man sich dann mal anguckt, was sie so alleine in der Marine an Material überhaupt zur Verfügung stehen hat. Und dann stellt man fest, dann sind das mehr oder weniger mindere Ausstattung der Bundeswehr. Die Panzer funktionieren nicht, da gibt es Probleme. Die Hubschrauber sind nicht einsatzfähig, von der Luftwaffe mal ganz zu schweigen. Das steht in keinem Verhältnis zu den gigantischen Kosten, die für die Bundeswehr anfallen, die dann eben halt offenbar in der Allokation eingesetzt werden.
Ja, also wir gehen mal weiter in die Aktualität. Ich möchte noch ganz kurz nachtragen. Die britische Kollegin von Annalena Baerbock heißt Elizabeth Truss.
Genau, Lisbeth, genau.
Ach so, du kennst sie schon so gut?
Ja, ich glaube, der Herr Röber hat sie so genannt, Lisbeth, und das fand ich so niedlich.
Ach, niedlich, ja, guck an. Fehlt nur noch der Häkelpullover. Mhm. So, aber eine Eilmeldung hat uns erreicht, die ist auch in dem Mainstream, nämlich das, ist das der Mainstream? Naja, das ist Russia Today. Die haben gerade gemeldet, dass eventuell ja die Sache doch ganz andersrum auch sein könnte. Wir besprechen die russische Position hier auch. Ihr wisst, dass wir immer wieder auch Übersetzungen haben von den Kollegen in Russland, die uns diese schicken und eben die andere Seite dieses Themas abbilden. Also, das russische Militär hat nach eigenen Angaben ukrainische Sabotageakte bzw. eine Gruppe gestoppt. Es sollen dabei 5 Tote gezählt worden sein. Und es soll eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe gewesen sein, nämlich die russische Staatsgrenze von ukrainischem Territorium aus verletzt haben soll. Das hat RIA Novosti gemeldet, die russische Nachrichtenagentur, ist ungefähr das gleiche wie die dpa im Westen. Und die haben einer Pressemitteilung des südlichen Militärbezirks zufolge 2 Kampffahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte beobachtet, die Grenze zu Russland überquert haben, um Saboteure aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet zu evakuieren. Die gepanzerten Mannschaftstransporter der ukrainischen Armee wurden zerstört und wie gesagt, 5 Soldaten der ukrainischen Sabotagegruppe seien getötet worden. Es gibt weitere Meldungen, die in diese Richtung gehen aus Russland und die kann man sich auch noch mal genauer ansehen, weil die westliche Position, die bekommt ihr jetzt von allen Seiten mit. Ob das im Radio ist, im Fernsehen, in den Zeitungen, die westliche Position wird abgebildet. Die russische eher weniger, außer sie ist verbunden mit Bashing gegen Wladimir Putin. Jetzt haben sie auch den Gerhard Schröder am Wickel, der ganz offensichtlich ein Opfer sein soll von Putin, wie ich vorhin gelesen habe, von Putins Schergen, die ihn also schon vor Jahrzehnten praktisch ausgesucht und eingewickelt hätten und ihm hochrangige Posten in der russischen Wirtschaft gegeben hätten, damit er sozusagen pro Putin, pro Russland Nachrichten und Informationen in den Westen bringt. Und ich kann mich erinnern, Andreas, das haben wir schon gemeinsam gemacht, als damals die Ukraine-Krise 2014 ähnlich hochkochte wie jetzt wieder. Da hatte ich auch schon in meinen Blogs die russische Position mit abzubilden versucht, woraus mir dann auch in den Mainstream-Medien damals ein neues Wording zugedacht wurde, nämlich die Putin-Versteherin.
Ja gut, das ist natürlich etwas ganz Furchtbares, Putin-Versteherin zu sein. Also wir müssen ja einfach wissen, dass diese großen Weltmächte ja sowieso in erster Linie auf Geheimdienstbasis operieren und das Wenigste nur an die Oberfläche kommt, sodass die Medien darüber berichten. Und wenn dann die Medien auch noch Anweisungen bekommen, was sie zu berichten haben, und das findet ja offensichtlich statt, denn anders ist ja eine gleichschaltete Presse auch gar nicht erklärbar. Und ich möchte ja an der Stelle vielleicht mal ganz kurz hier auch auf dieses Format von Stein und Röper. Tacheles heißt das. Und da gab es zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen wieder ein wirklich gutes Interview, was live geführt wurde zwischen Thomas Röper und Robert Stein. Und die schätzen wir auch. Und da merkt man natürlich auch, ein Thomas Röper ist wirklich ein hervorragender Insider. Und Stein ist ein hervorragender Analyst, der sehr schnell, messerscharf analysiert, wie die Zusammenhänge sind. Und dort kommen ganz viele Dinge in diesem gerade Live-Gespräch raus, auch in dieser Art, wie Thomas Röper das macht, ein bisschen schnodderig in seiner Art. Das macht ihm übrigens auch sympathisch. Und wenn er dann eben so spricht in dieser Art, kommen ganz viele Dinge hintenrum nochmal zutage. Ich kann euch das nur empfehlen, übrigens auch solche Sendeformate immer wieder mal zu unterstützen.
Gut, dass du das gesagt hast. Immer wieder ist es einfach wichtig, um sich eine eigene Meinung zu bilden, alle Seiten zu hören. Das machen übrigens auch Eheberater so, wenn jemand dahin geht, die Frau beispielsweise sagt, ich habe einen ganz schlimmen, bösen Mann und eigentlich brauche ich Hilfe. Und dann sagt er, ja, da müssen wir aber erstmal den Mann auch hören oder eben auch umgekehrt.
So, genau so ist das. Also wichtig. Naja gut, ich sage, glaube ich, lieber nichts dazu. Also ich sage ja immer, bei mir kann jeder machen, was ich will. Und insofern gibt es da auch keine großen Probleme.
Ich meinte jetzt gerade ausnahmsweise uns mal nicht, sondern generell, um dieses Beispiel zu vertiefen, wie wichtig es ist, eben immer sich ein möglichst sachliches Urteil bilden zu können. Und in diesem Zuge möchten wir jemanden hier mal zitieren. Der Mann heißt Yaakov Kedmi. Ist ein bekannter israelischer Militär- und Politikexperte und ehemaliger Leiter des Geheimdienstes Nativ. Und der wird auch in Russland von der Presse, und zwar von Zagrad TV, zitiert. Und der sagt Folgendes: Es wird mit Sicherheit keine russische Invasion in der Ukraine geben. Und der Westen weiß das, sagt Kedmi. Seiner Meinung nach bereiten die USA die schlimmstmögliche Provokation auf ukrainischem Gebiet vor, die Moskau großen Schaden zufügen würde, ohne Zweifel. Er sagt, inzwischen ist das ja sogar so weit gegangen mit der Panikmache der westlichen Länder in Sachen Angst vor einem russischen Angriff auf die Ukraine, dass sogar Kiew selbst der Panikmache seiner Schirmherren keinen Glauben mehr schenkt. Denn die Hysterie Washingtons wirke sich zunehmend auf die ukrainische Wirtschaft aus. Er stellt aber eine Frage, die wirklich berechtigt ist. Er sagt, warum sollte Moskau eine Invasion planen? Einen Grund dafür liefern die westlichen Medien und Politiker nicht. Und es gibt auch keine Beweise, sagt er, dass die Russen einen heimtückischen Plan aushecken. Wir kommen gleich zur NATO-Osterweiterung. Wir kommen gleich darauf, was Russland als Antwort der NATO und dem Westen entgegensetzt, die ja systematisch in den letzten Jahrzehnten Russland mehr und mehr eingekreist haben und mehr Länder, die eigentlich mal zum Ostblock gehört haben, in den westlichen Kreis mit rübergezogen haben, in die EU, in die NATO und so weiter. Und dass eben die Behauptung Russlands, vielleicht sagst du jetzt ganz kurz noch was dazu, bevor ich hier weitergehe, Andreas, die Behauptung Russlands, dass es eine Zusage gegeben hat, dass die NATO Osterweiterung spätestens mit dem Fall des Eisernen Vorhangs eingedämmt wird, dass diese Behauptung eben doch stimmt, dass das ja sogar der Spiegel inzwischen berichtet.
Ja, das hat der Spiegel mittlerweile berichtet und es gibt tatsächlich auch validierbare Dokumente zu diesem Thema. Denn es ist ja so, dass Stoltenberg, und das sehen ja viele Politiker und Militärs oder Journalisten im Westen ja genauso, natürlich abgerichtet durch die Information durch Stoltenberg, dass also letztendlich es niemals gewesen ist, dass es eine Garantie gab gegenüber Russland. Und da hat er wirklich gesagt, Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, das stimmt einfach nicht. Ein solches Versprechen wurde niemals gemacht. Es gab niemals einen solchen Hinterzimmerdeal. Das ist schlichtweg falsch. Und heute ist es natürlich etwas anders. Die Aufnahme, also es ist jetzt so, wir sitzen hier in einer Situation, ich bin jetzt ein bisschen überrascht über dieses Thema, weil wir eigentlich dieses Thema noch mal ein bisschen weiter nach hinten geschoben hatten.
Und jetzt ist es plötzlich flugs ganz vorne.
Ja, genau so ist es. Also es ist ein Vermerk über das Treffen von Herrn Grobox. Jürgen Grobox, das ist also ein Mann gewesen, der war Leiter der Presseabteilung und Sprecher des Auswärtigen Amtes und war bis 1981 dort tätig und leitete ab 1988 zusätzlich das Ministerbüro von Hans-Dietrich Genscher. Und das heißt, die Version von Stoltenberg ist jetzt als fragwürdig einzustufen. Ein US-Politikwissenschaftler hat das ursprünglich als geheim eingestufte Dokument entdeckt, was jetzt rausgekommen ist. Und es handelt sich dabei um ein Treffen der politischen Direktoren der Außenministerin der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschland, und zwar in Bonn am 6. März 1991. Worum ging es bei dem Treffen? Thema war die Sicherheit Polens und anderer europäischer Staaten. Die deutsche Einheit war ja damals ungefähr 5 Monate zurück und ein Ende des Warschauer Paktes, also des sowjetischen Imperiums, war ja absehbar. Und das Thema eines Beitritts Polens und Ungarns zur NATO tauchte damals auch schon auf. Also das Dokument belegt eindeutig, was jetzt zutage gefördert wurde, wie gesagt in USA, dass Briten, Amerikaner, Deutsche und Franzosen eine NATO-Mitgliedschaft der Osteuropäer als inakzeptabel bezeichneten. Und wichtig erscheint mir hier auch die Begründung. Bonns Vertreter, dieser Jürgen Grobock, erklärte laut einem schriftlichen Vermerk, wir haben in den 2+4 Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und den anderen keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. Das war in der absoluten Klarheit schriftlich vorliegend und schon seit 1993, also lange vor Putins Übernahme der Macht, behaupteten die Russen, eine Ausdehnung der NATO nach Osten verstoße gegen den Geist dieses 2+4 Vertrages. Und das stimmt auch aus meiner Sicht so und nach amerikanischer Sicht offenbar auch. Und so sah es offenbar auch dieser Herr Grobock, der eine ganz wichtige Funktion hatte. Und dem Vermerk nach deckt sich die russische Beschwerde mit der offiziellen Position der Bundesregierung von Kanzler Helmut Kohl damals und Außenminister Dietrich Genscher 1991. Also wir haben hier eine ganz klare schriftliche Vorlage und zwar veröffentlicht vom Spiegel, vom Deutschen Spiegel. Das finde ich ganz besonders amüsant hier an der Stelle. Und zwar am 18.02.2022, also in diesem Jahr, von Klaus Wiegrefe. Und das war dieser Aktienfund. Und ich muss ehrlich sagen, man fragt sich, warum der Spiegel so etwas jetzt eigentlich veröffentlicht. Ab und zu geben sie ja immer wieder mal auch Daten rein, die dann in eine Objektivität hineingehen. Das ist natürlich auch wichtig, aber normalerweise aber bei unwichtigen Themen. Und bei diesem wichtigen Thema ist es wirklich schwer für mich auch zu ergründen, warum sie das dargestellt hat. Also ich nehme hier also als Dokument, als Beweislage hier einen Spiegelartikel.
Und das aus deinem Munde, wer hätte das alles gedacht? Ja. Aber Wunder gibt es immer wieder. Das hat Katja Epstein schon gesungen. Und wenn dies singt, muss es stimmen. Findest du auch?
Ja, finde ich auch.
So, und jetzt gehen wir noch weiter in den Aussagen dieses Militärexperten und Geheimdienstexperten Israels, Yaakov Kedmi, der ja auch als politischer Analyst immer wieder weltweit zu Wort kommt. Er ist überzeugt, dass es einen Grund gibt für die Wut des Westens und dass die US-Führung ihre Politik der Konfrontation mit Russland nicht aufgeben wird. Also das heißt, das werden längere Vorstellungen noch sein. Dies hat, so sagt er, vor allem mit der mangelnden Bereitschaft der USA zu tun, das Ende der Ära der unipolaren Welt, in der die Amerikaner der Hegemon waren, zu akzeptieren. Kedmi glaubt, dass Washington erkannt hat, dass ein Krieg mit Russland zur Niederlage der USA führen wird, sich aber weiterhin an seine wegleitende Weltherrschaft klammern werde. Und er sagt wörtlich, ein Weltkrieg heute könnte Russland großen Schaden zufügen. Aber die USA würden aufhören zu existieren. In den nächsten 1000 Jahren wird auf diesem Land nichts mehr wachsen können. Das ist ein Zitat, das hat die Agentur SM News gebracht mit diesen Worten. Weiter sagt er, die Vereinigten Staaten werden jedoch versuchen, diese unipolare Welt so lange wie möglich noch zu bewahren, obwohl Amerika wirtschaftlich von China und politisch von Russland überholt werden kann und wird, ohne die heute praktisch keine wichtige internationale Frage gelöst werden kann. Und aus diesem Grund unternehmen eben die amerikanischen Behörden alle möglichen Schritte gegen Moskau. Kedmi zufolge werden die Vereinigten Staaten Russland weiterhin mit Sanktionen erdrosseln und ihre Maßnahmen mit Erklärungen über die Eindämmung des Aggressors und die Verhinderung eines Krieges in der Ukraine decken. Andreas, was glaubst du denn, wie lange der böse Ivan das, wenn es hier so zutreffen sollte und es länger dauern wird, noch aushalten kann?
Naja, also Russland ist ja sehr intelligent in ihrer Politik und sie tappen nur in wenig Fallen. Das werden ja unheimlich viele Fallen aufgebaut. Man erkennt ja anhand der Strategie der US-Administration, wie argumentiert wird. Zwischen 2014 und 2021, also bis vor einem Jahr noch, wurde ja Russland permanent von Amerika angemahnt, dass sie das Minsker Abkommen nicht einhalten. Das heißt, dass die Russen eben sich nicht an das Minsker Abkommen halten, welches ja ganz bestimmte Kriterien enthält, zum Beispiel eine diplomatische Beziehung zwischen der Ostukraine und Kiew und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es so, dass die Amerikaner sagen, das Minsker Abkommen war ja mehr oder weniger ein Diktat der Russen und braucht auf gar keinen Fall eingehalten werden, weil nämlich die Kiew und die Westukraine sich an diese Dinge nicht hält. Das sind ja regelrechte Widersprüche um 180 Grad, die gedreht werden und die werden mit derselben Vehemenz dargestellt. Und am schlimmsten ist hier ein großer Teil der Mainstream-Medien, die diese offensichtlichen Fehlstellungen, die ganz klaren Lügen oder Paradoxien definitiv nicht einmal aufzudecken versuchen, weil hier offenbar kein Interesse an der Wahrheit überhaupt ist. Und das ist viel schlimmer als Lügen, kein Interesse an der Wahrheit, sondern hier quasi mehr oder weniger eine Scheuklappen zielgerichtete Mainstream-Darstellung stattfindet. Und aus diesem Grunde versuchen sie mit aller Gewalt, hier irgendwie eine Provokation der Russen in Gang zu setzen. Und ich glaube, das ist etwas wie ein Realitätsverlust, der auch dahinter steht. Denn wir haben ja gesehen zum Beispiel, wie Russland und die Krim zusammengekommen sind. Wie kam das? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Krim gesagt hat, wir machen eine separatistische Richtung, wir wollen uns separieren, wir wollen eigenständig werden, weil wir russisch geprägt sind und wir fühlen uns dorthin. Das ist übrigens nach dem Völkerrecht nicht nur in Ordnung, sondern korrekt. Und Putin war sogar verpflichtet, nach dem Friendly Act Anfang der 70er Jahre, ich glaube 71, der Krim dabei zu helfen, dass sie diese Bestrebungen überhaupt machen konnten. Dazu waren sie verpflichtet. Es wird ja einfach immer dann anders dargestellt. Auf der anderen Seite haben wir, und darüber wird nicht geredet, eine Annexion gewissermaßen der USA des Kosovo. Der Kosovo zum Beispiel ist durch die NATO mehr oder weniger erst möglich geworden. Und das ist eine Art Protektorat der NATO, eine Art Kolonialisierung. Und wenn wir sehen, dass die USA also ein Kolonialgebiet, den Kosovo, in Europa hält oder beispielsweise die Europäische Union ebenfalls eine Art Kolonialstatus hat, zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, wo also im Prinzip ein künstliches Gebiet erzeugt wurde, wo die EU gewissermaßen Kolonialisierungsbestrebungen hegen, über diese Dinge wird nicht gesprochen. Und das ist das Hauptproblem. Diese Gemengelage ist eigentlich relativ einfach. Die vielen Details allerdings verwirren. Und deshalb kommen die Menschen einfach nicht mehr mit. Und das Problem ist, dass über das Ganze ein großer, dicker, gelber Nebel rübergeschüttet wird. Und das kommt von einem großen Teil dieser Medienlandschaften. Das ist für mich das Hauptproblem, was ich hier sehe.
Ja, und er hat es ja gesagt, der Herr Kedmi, dass inzwischen sogar auch die Ukraine den westlichen Schirmherren nicht mehr zu glauben scheint, beziehungsweise nicht einverstanden zu sein scheint, weil die natürlich viel Geld verdienen. Und gerade kommt die Meldung rein, dass die Ukraine aufgrund der Veröffentlichungen über eine vermeintliche Invasion Russlands bis zu 3 Milliarden US-Dollar pro Monat verliert. Das hat das Präsidialbüro des Landes erklärt. Und zu diesen Verlusten zählen natürlich unter anderem entgangene Investitionen und die Inflation macht auch zu schaffen. Andreas, bevor wir hier weitermachen, wie siehst du denn die Gefahr, dass plötzlich die Ukraine richtig zwischen die Räder kommt und dies vielleicht auch zum Ausdruck bringen wird gegen den Westen?
Was die Ukraine an der Stelle nicht verstanden hat, ist, dass die Ukraine offensichtlich, vermeintlich zumindest, als Kooperationspartner der NATO arbeitet, aber in Wirklichkeit das Angriffsziel der NATO ist. Das heißt, die Ukraine, die ja über viele Jahrzehnte mit Russland gewissermaßen eins war, in Frieden mit Russland hätte arbeiten können, dann aber aufgrund von Westbestrebungen den Handel mit Russland aufgegeben hat, gestoppt hat, das heißt damit den größten Handelspartner an die Wand genagelt hat, dann im Prinzip die Orangene Revolution eingeführt wurde durch die NATO, durch Victoria Nuland, die als Unterstaatssekretärin da mehr oder weniger diese Dinge mitkonzipiert hat. Wenn man diese Zusammenhänge erkennt, dann muss man doch mal sehen, was kommt denn dabei raus? Eine zerstörte Ukraine, und zwar auf der ganzen Linie. Und dazu gehört die West- und die Ostukraine. Das ist das Hauptproblem. Und hier wird wieder, und ich bin tatsächlich mittlerweile ein ziemlich starker NATO-Kritiker geworden, weil ich sehe, dass die NATO ihre Hauptaktivitäten der Zerstörungen innerhalb ihrer eigenen Vasallen und Gemeinschaftsmitglieder stattfinden lässt. Denn alle, die jetzt in Europa beispielsweise mit der Ukraine beschäftigt sind, eine Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, die völlig verfehlt die Ukraine sogar als Alliierte bezeichnet und als Bündnispartner, daran sieht man das Niveau. Und wenn wir dann sehen, wie viele Administration des Militärs mit unglaublichen Geldmengen hier im Prinzip in ein künstlich geschaffenes Problem reingezogen werden. Das Ganze lässt natürlich die Ökonomie in Europa massiv erodieren und zerstören. Und das führt genau zu schwersten Schäden in Europa. Wenn USA sagt, dass beispielsweise das Gas aus Nord Stream 2 nicht kommen soll, da hat doch die USA kein Problem mit. Die Probleme sind doch dann in Europa, weil sie kein Gas mehr haben. Wenn es heißt, es gibt ein Handelsembargo zwischen Europa und Russland und das wird von USA oder NATO, das ist ja dasselbe, diktiert, dann bedeutet das doch, dass Europa das Nachsehen hat und nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn man diese Ergebnisse immer sieht, dann muss man doch irgendwann die Frage stellen, gegen wen arbeitet die NATO eigentlich? Ist Russland nur ein Vorwand, um damit Europa zu zerreiben insgesamt, weil Europa immer ein großer Konkurrent der USA war? Das ist zumindest so gesehen worden. Und jetzt Europa mehr oder weniger auch ein großer Handelspartner der Eurasischen Platte sein könnte, nämlich zwischen Russland, China, Iran und so weiter. Das gehört ja auch wieder alles in diesem Kontext zu sehen. Also wir sehen hier, dass hier ganz andere Interessen eine Rolle spielen als die, die man vorgaukelt. Es geht weder um den Kreml, noch geht es um Putin, noch geht es um Angst, dass Russland überfällt. Und Russland hat das verstanden. Sonst würde Russland das Land, was sie ja angeblich überfallen wollen, würde sie ja nicht auffordern und würde sagen, pass mal auf, wir erwarten einen Angriff in der Ukraine von der ukrainischen Armee. Kommt rüber nach Russland, wir holen euch jetzt ab, wir evakuieren euch. Das heißt also, der Feind evakuiert also quasi die Menschen des Landes, welches er angeblich überfallen will. Da muss man doch irgendwann mal sagen, da muss doch ein Knoten im Kopf irgendwann entstehen.
Ja, eben gerade kommt die Meldung rein, dass die Oberhäupter der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die Männer heißen Puschilin und Pasetschnik, sich an Wladimir Putin gewandt haben und den russischen Präsidenten gebeten haben, die Republiken als unabhängige Staaten anzuerkennen. Beide haben Moskau außerdem darum gebeten, mit den beiden Republiken Verträge über Zusammenarbeit auch im Verteidigungsbereich abzuschließen.
Ja, und das ist jetzt wieder eine logische Geschichte, genauso wie sie bei der Krim gewesen ist. Der EU-Einfluss, diese Kolonialisierungsbestrebungen der Europäischen Union auf der, ich möchte immer noch mal wiederholen, dass ich hier nur einen Kommentar und meine Meinung abgebe. Das heißt, diese Kolonialisierungsbestrebungen der Europäischen Union in der Ukraine, die Menschen auch soziologisch auf das westliche Denkschema in die Thinktanks umkehren sollte, das hat eben im Osten nicht funktioniert. Und wenn dann bestimmte Gebiete sagen, wir fühlen uns ethnisch, moralisch und auch traditionell verbunden mit einem anderen Land, wollen dem aber gar nicht zugehören, sondern wollen autonom sein und machen dann eine Art Sektion. Das heißt, sie erklären sich unabhängig. Dann ist es rechtlich erlaubt nach dem Friendly Act nochmal der UN. Und das wäre genau die Situation jetzt mit der Krim. Genauso wie es ja das Kosovo gemacht hat. Oder eben halt auch Bosnien-Herzegowina, was ich vorhin erzählt hatte. Aber da sind es dann ja eben die Amerikaner und das sind ja dann wieder die Guten nach der westlichen Seite. Ich komme schon wirklich vor, als würde ich hier nur noch jetzt für die Russen argumentieren, aber das ist nicht richtig. Es geht mir nur um den sachlichen Zusammenhang.
Andreas, aber ist jetzt nicht die Gefahr da, angesichts der Bitte dieser beiden Chefs dieser Volksgruppen, dass wieder der Vorwurf gegen Russland erhoben wird, die würden diese Gebiete annektieren?
Nein, die Russen können machen, was sie wollen. Sie werden sowieso mit Vorwürfen überschüttet. Das spielt überhaupt keine Rolle. Russland kann die Staaten nicht einfach anerkennen. Es muss von Seiten der Ostukraine meines Erachtens, ich bin kein Verfassungsrechtler, da müsste ich mich mit einem Verfassungsrechtler unterhalten und da gab es ja schon einige Kommentare, die auch über die Krim geschrieben wurden, über diese Situation. Wenn eine solche Sektion stattfindet, muss das bestimmte völkerrechtliche Strukturen durchlaufen, nach dem auch Friendly Act meines Erachtens Anfang der 70er Jahre. Und wenn sie dann sagen, so, wir erklären uns jetzt unabhängig und es findet eine Wahl statt und alle machen das auch, dann ist die Sache damit erledigt. Und wenn das vonstatten gegangen ist, dann kann Russland sagen, wir erkennen das ganze Land an. Was Russland jetzt machen kann und dazu sogar verpflichtet wäre, weil es ein Nachbarland ist, sie sind zumindest dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ostukraine solche Wahlen überhaupt durchführen könnte. Und jetzt wird das Ganze natürlich ganz, ganz heikel, weil das würde natürlich schon als eine Art indirekte russische Invasion interpretiert werden. Es ist eine ziemlich verfahrene Situation. Man könnte sie lösen, indem die führenden Politiker mit Kompetenz, und da wird es dann eben halt eng, zusammensitzen und endlich versuchen, eine friedliche Lösung für das gesamte Problem zu finden. Die Dinge liegen alle auf den Tisch. Russland hat es offen dargestellt, aber man hat offenbar kein Interesse daran, weil hier andere Dinge eine Rolle spielen.
Ja, und jetzt gucken wir noch mal schnell weiter, was denn dieser Militär- und Politikexperte Ketmi noch gesagt hat. Er sagt also, die USA haben große Angst vor einem vollwertigen militärischen Konflikt mit Russland, weil sie glauben, dass natürlich die Machtverteilung, was das Militärische angeht, schon klar ist. Sie glauben, dass sie in Zukunft den gleichen Druck ausüben können, ohne sich eben um die Folgen zu sorgen. Sollte ein Krieg ausbrechen, sagt er, wird Washington nicht als Sieger daraus hervorgehen können. Die Amerikaner seien noch nie in der Lage gewesen, ihre eigene Stärke objektiv zu beurteilen. Allerdings sind die Sanktionen für Moskau auch überhaupt nicht mehr so beängstigend, so Ketmi. Er ist zuversichtlich, dass Washington nur noch 5 bis 6 Jahre Zeit hat, um zu versuchen, Russland zu brechen. Und dass dann jegliches Druckmittel gegenüber den Russen überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Jakov Ketmi stellt fest, dass Russland bereits eine heikle strategische Position gegenüber den USA eingenommen hat und damit die Vereinigten Staaten von Amerika verwirrt habe. Trotz der Hysterie um die sogenannte Invasion in der Ukraine und der Androhung der sogenannten härtesten Sanktionen in der Geschichte, wie es ja hieß, ignoriert Moskau alle Vorwürfe und lässt nicht von den Forderungen nach Garantien für seine Sicherheit ab, die es zuvor gegenüber dem kollektiven Westen erhoben hat.
Naja, weil sie sich sicher sein können in Russland, dass jetzt Washington aufgeflogen ist. Das Spiel funktioniert einfach nicht mehr. Seit über 40 Jahren haben die USA nicht einen einzigen Krieg, den sie vom Zaun gebrochen haben, beendet. Die sind nie beendet worden. Sie sind einfach weggegangen. Afghanistan-Krieg ist nicht beendet worden. Sie sind weggegangen. Der syrische Krieg ist nicht beendet worden, sondern sie haben aufgegeben und kapituliert. Und Russland ordnet momentan das syrische Land wieder so ein bisschen, im Prinzip in eine neue Richtung. Das bedeutet nochmal, die NATO und die USA haben offenbar nur ein Ziel: Zerreiben von kleineren Ländern. An große vergreifen sie sich gar nicht mehr, weil sie gar keine Chance dagegen hätten. Das wäre für die Vereinigten Staaten ein militärischer und politischer Selbstmord, sich mit Russland anzulegen, zumal es ja auch noch entsprechende Abkommen gibt zwischen Russland und China, nämlich sich, also sogenannte Beistandsverträge, die sind ja auch veröffentlicht worden. Die werden ja auch nicht richtig diskutiert, da könnte man auch mal drüber reden irgendwann. Aber das sind eben halt die entsprechenden Dinge. Das heißt, Washington ist jetzt ein mittlerweile gefährliches, angeschossenes Tier, natürlich hoch ausgerüstet mit vielen militärischen Möglichkeiten, aber natürlich auch mit vielen verschiedenen Frontverläufen, die man da hat. Denn Russland, darf man nicht vergessen, geht ja bis nach China rüber. Wenn man sich mal anguckt, ich bin gestern mal da gewesen, habe mir mal ein paar Analysen über die Stadt Wladiwostok angesehen. Das ist eine russische Stadt, die liegt am Pazifik. Die ist also direkt an der Grenze von Korea und dieses Asowsche Meer. Ein anderes Osochtisches, das ist auf der koreanischen Seite, auf der anderen Seite. Aber egal, das ist auch, ich habe den Namen jetzt nicht drauf.
Du hast wieder nicht lange genug vor deinem Globus gestanden.
Genau, ich muss mal wieder vor meinem Globus stehen. Aber wenn man sich das anguckt, dass also diese gesamte Breite, das heißt, Russland geht von Europa bis nach Asien weit rein, bis an den Pazifik rein, China, Korea, Japan, das ist alles mit in den Bereich, wo Russland dran grenzt. Dann muss man einfach wissen, mit wem man sich hier überhaupt anlegt.
Ja, und Russland, Moskau warnt jetzt vor Konsequenzen. Das ist auch eine Meldung aus den russischen Medien, die werdet ihr so in den westlichen nicht finden. Und zwar hat der erste stellvertretende Vertreter der ständigen Vertretung Russlands bei den Vereinten Nationen, bisschen kompliziert übersetzt, Dmitri Poljanski, die Auffassung vertreten, dass die Politik der westlichen Länder den Beschuss des Donbass eben durch ukrainische Truppen ignorieren würden und dass Kiew damit zu einer Großoffensive veranlasst werden könnte. Wörtlich heißt es, angesichts der Tatsache, dass unsere westlichen Kollegen versuchen, über die Geschehnisse im Osten der Ukraine hinwegzusehen, indem sie von vornherein leugnend, dass die Ukraine diese Gebiete beschießt, also nicht der böse Russe, sondern die Ukraine mit dem Militärgerät aus dem Westen. Und und dass die weiterhin suggerieren, dass alles, was hier passieren könnte, das Ergebnis einer russischen Provokation wäre, besteht bei einer solchen Unterstützung sehr wahrscheinlich das Risiko, dass jemand in der Ukraine in Versuchung kommen könnte, die Rebellen und diese Gebiete zu provozieren. Das zitiert die TASS, also die Nachrichtenagentur. Und dieser russische Diplomat fügt hinzu, wenn Frankreich als Mitglied des Normandie-Formats die ukrainische Führungselite beeinflussen und davon überzeugen könnte, dass sie die Minsker Vereinbarungen umsetzen und das Feuer auf die Zivilbevölkerung im Donbass nicht eröffnen sollte, könnte das nur begrüßt werden. Und am Freitag kam das Statement, dass die Situation an der Kontaktlinie im Donbass eben auf einen Krieg zusteuert. Die aktuellen Meldungen, die wir jetzt so sehen, auch im Westen, zeigen das schon. Es gibt schon die ersten Todesfälle, die beschrieben werden. Es gibt Raketenangriffe. Und es wurde hier eingeräumt von russischer Seite, dass der ukrainische Präsident Zelensky eben jederzeit den Befehl zu einer Großoffensive im Donbass geben könnte. Und es hieß ja auch von russischer Seite vor einigen Tagen, dass die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk oder Luhansk die Bewohner so schnell wie möglich sich auf den Weg machen und nach Russland ausreisen sollten, wo auf russischer Seite diese Flüchtlinge in Empfang genommen und versorgt werden. Und Putin hatte auf einer Sitzung des Menschenrechtsrats darauf hingewiesen, dass die Ereignisse im Donbass wörtlich einem Völkermord gleichkämen. Nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz im Februar jetzt bezeichnete Putin die Ereignisse im Donbass erneut als Genozid.
Gut, das ist eine Sache, die er natürlich jetzt auch hochzieht in diesem Fall. Aber wir müssen eines sehen, wenn es heißt, dass beispielsweise der französische Präsident dort ohne weiteres auch einen gewissen Einfluss ausüben könnte auf Kiew, nämlich keine weitere Provokation und keine weitere Angriffe gegen die eigenen Landsleute durchzuführen, dann würde das bedeuten, dass dann in dem Moment eine neue Diskussionsqualität aufkommt. Das kann sich der Westen gar nicht mehr leisten. Die haben sich dermaßen in die Sackgasse rein verrannt, dass die Ukraine die Guten sind. Da werden ja sogar die Dinge negiert, dass man sagt, dass die russischen Kampftruppen, diese Geheimarmeen und diese gesamten Söldner, die mit SS-Uniform, also mit Nazi-Uniformen da quasi auftreten. Selbst das wird ignoriert. Das findet man nur in der freien Presse, diese Informationen. Und nichts wird in irgendeiner Form kritisch geregelt. Es wird einfach nur in Gut und Böse aufgeteilt. Und was das Schlimmste ist, dass ein Zelensky, der ja mal Komiker war im Fernsehen, aber seinem Namen da jetzt wirklich nicht mehr die Ehre macht, dass der vielleicht einfach mal erkennt, dass er zum Spielball westlicher Strukturen ist, nämlich der Europäischen Union als NGO und den Vereinigten Staaten von Amerika und deren anhängenden NATO. Und die Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Weißen Haus ja selbst der große Krieg ausbricht. Es ist ja kein Ost-West-Konflikt, sondern es ist ein Konflikt im Westen innerhalb Washingtons. Dort findet der Konflikt statt zwischen Deep State und wir kennen ja die üblichen Verdächtigen, ich will das nicht so weit ausführen. Auf jeden Fall kann sich momentan keiner mehr leisten, diese ganzen Dinge offenbar jetzt in eine neue Diskussion zu bringen, denn dann könnte man es auflösen, aber da spielen dann eben persönliche Befindlichkeiten eine zu große Rolle Und die ganzen Menschen, die geschichtsträchtig jetzt in die Bücher reingehen wollen, die würden dann mehr oder weniger vielleicht dann in Richtung Kriegsverbrecher sogar eingestuft werden müssen. Und wer will das schon von sich selber denn auch lesen, wenn man Präsident oder sowas ist?
Ja, wir haben am Wochenende eine Meldung der Daily Mail, der britischen Tageszeitung Mainstream, veröffentlicht mit einem Video, und das hatte es in sich, denn Schlägerei live im ukrainischen Fernsehen. Viele von euch werden es gesehen haben. Ein Journalist dort hat einen pro-russischen Politiker zusammengeschlagen, weil der sich weigerte, sich abfällig über Wladimir Putin auszulassen. Und das war also, sowas hat man selten gesehen. Der hat direkt eine ins Gesicht bekommen, wurde dann in den Schwitzkasten genommen. Und diese wirklich schockierende Schlägerei zwischen dem Abgeordneten Nestor Schufrich von der pro-russischen Partei Oppositionsplattform, so heißt die, für das Leben, und diesem Journalisten, der heißt Juri Butusow. Und der Politiker wurde angegriffen, nachdem er sich geweigert hatte, Wladimir Putin zu verurteilen, während die russischen Truppen an der Grenze für eine mögliche Invasion aufmarschieren. Also es wurde über das alte Thema gesprochen. Und der Herr Schufrich blieb blutverschmiert auf dem Boden liegen, nachdem der Journalist auf ihn zugegangen war und ihm eine reingehauen hat. Und ganz ruhig standen dabei der ehemalige Premierminister Jazenjuk und der Ex-Präsident Poroschenko. Die haben dabei zugeguckt und die entsetzten Gäste, die waren alle wie paralysiert. Und aber Poroschenko und so, die haben sich das relativ ruhig angeschaut.
Ja, ich habe mir das Video wirklich mehrmals angesehen und habe vor allem eben versucht auch zu sehen, wie Poroschenko, der ja als ehemaliger Präsident der Ukraine ja auch ein guter Kumpel war, ein guter Buddy von Joe Biden beispielsweise. Und wenn man dann sieht, welches Demokratieverständnis dort auch in diesem System ist, dann wird es schon ziemlich deutlich. Und das Interessante ist, dass der ehemalige Präsident Poroschenko dann im Nachhinein sagte, dass im Studio quasi jetzt ein russischer Agent sitzen würde. Also so wird das runtergeregelt. Also wenn einer eine andere Meinung hat, dann ist der russische Agent. Bei uns sind es nur die Putin-Versteher, da sind es automatisch schon Agenten.
Also es ist wirklich sehr interessant, wie überall dieses Thema Ukraine weiter hochgezogen wird. Und Andreas, jetzt gibt es Äußerungen in Sachen Ukraine-Konflikt auch aus der Seite der Türkei, denn die sitzt zwischen den Stühlen, denn die Türkei liefert an Kiew Drohnen, aber lehnt Sanktionen gegen Russland ab. Und der Chefberater des türkischen Staatspräsidenten, der heißt Ibrahim Kalin, der hat sich geäußert, die Welt hat ihn interviewt und er macht bemerkenswerte Aussagen. Du hast dir dieses Interview ein bisschen näher angesehen. Was ist denn aus deiner Sicht da besonders hervortretend?
Naja, wichtig ist vor allem einfach, wenn Herr Kalin dort der direkte Berater von Erdogan ist, und dann habe ich ihn natürlich erstmal ein bisschen unter die Lupe genommen. Das ist ein Theologe, der also auch Philosophie, muslimische Philosophie und so weiter studiert hat. Das ist einer, der im Westen in USA auch studiert hat, der aus meiner Sicht ein sehr intelligenter und auch gemäßigter Mann ist. Also das fand ich schon sehr interessant und gilt auch als Brückenbauer. Gehört also auch zum Verfassen eines Briefes zum Beispiel auch an die christlichen Führungsstrukturen. Aber das ist erst einmal wichtig, dass es also keiner irgendwie Hardcore-Mensch ist, wie man sich das ja bei Erdogan immer vorstellt, aufgrund der Pressemeldung, wie man sie kennt. Also neben den üblichen Fragen, also die Welt da gestellt hat über die Inflationsrate in der Türkei, das waren ja die entscheidenden ersten Fragen, die hat übrigens Kalin recht gekonnt dann gegenargumentiert, von wegen mit der Entwicklung des Außenhandels und so weiter. Aber da wollen wir nicht drauf zu stark eingehen. Man wollte vor allem aus türkischer Sicht den Russland-Konflikt mit der Ukraine thematisieren. Und Kalin machte klar, dass man also nicht auf jede Forderung Russlands eingehen müsse, aber man solle den Russen schon zuhören. Und zum Thema Sanktionen sagte Kalin eindeutig, dass diese Maßnahmen überhaupt nichts bringen, sondern die Probleme nur verschieben. Es ist besser, dem anderen zuzuhören und dessen strategische Bedenken zu verstehen. Und Russland fühlt sich von der NATO bedroht, so die Aussage von Kalin, das ist der wichtigste Mann um Erdogan offenbar. Und dann kommt der Satz, den sich die gleichgeschaltete Westpresse nur wünschen kann. Wörtlich: Und Präsident Putin will 30 Jahre nach dem Fall der Sowjetunion die Grenzen noch einmal neu ziehen und strategische Bündnisse auffrischen. Wow, das ist natürlich eine Aussage. Leider hakt hier die Welt überhaupt nicht nach bei einer solchen Aussage. Und das vermutlich aus gutem Grunde. Denn sonst würde vermutlich ein Sinn herauskommen, nachdem Russland wieder einen friedlichen Grenzverlauf mit Europa anvisiert und gar nicht mehr will. Aber so isoliert und unhinterfragt nutzt der politischen abhängigen Presse natürlich im Westen diese Aussage wesentlich mehr und vor allem im propagandistischen Sinne aus Sicht der NATO.
Andreas, dazu möchte ich eine Sache, also du sagst, die Welt ist darauf gar nicht eingegangen. Es wäre interessant, das zu diskutieren, was damit genau gemeint sein könnte. Das schaffen wir aber heute beim besten Willi nicht mehr, weil wir haben schon fast eine Stunde nur über das Thema geredet. Aber trotzdem muss ja irgendwas kommentiert worden sein. Wie hat denn die Welt reagiert?
Ja, also erwartungsgemäß aus meiner Sicht, die Welt unterstellte lediglich eine Russlandfreundlichkeit. Das war alles, was da kam. Und man verwies dann aber darauf, dass die Türkei gleichzeitig Drohnen in die Ukraine liefern von türkischer Seite und dass die Türkei ja außerdem ein NATO-Mitglied ist. Das ist übrigens eine klare Aussage und die stimmt ja auch von der Welt, die das dargestellt hat. Und die Frage ist, auf welcher Seite steht die Türkei denn überhaupt? Ja, und dann kommt die Antwort von Kalin, die der NATO überhaupt nicht passt, denn sie braucht ja nur willige Vasallen. Denn er sagte, original, Staaten bilden für sich selbst Allianzen mit anderen Staaten. Die NATO ist die erfolgreichste und wichtigste Militärallianz, die die Welt je gesehen hat. Und wir, also die Türkei, sind ein Schlüsselmitglied. Aber das heißt doch nicht, dass wir uns nicht auch in anderen Allianzen engagieren können, wie in Zentralasien oder im Kaukasus oder im Mittleren Osten, in Afrika oder dass wir nicht nur gute Beziehungen mit Russland oder China haben können. Für uns ist Außenpolitik kein Nullsummenspiel, in dem eine Allianz nur auf Kosten der anderen möglich ist. Dass das natürlich den westlichen Medien und auch den entsprechenden Menschen nicht unbedingt passt dort, eine solche Aussage, dass jemand offen ist und es von der jeweiligen Situation abhängig macht, mit wem er kooperiert und mit wem nicht. Also Kalin machte deutlich, dass eine Allianz nicht bedeutet, dass man eine Mauer um sich herum bildet und sich vor den Rest der Welt verschließt. Das ist nämlich genau das, was es so gnadenlos auf den Punkt bringt, was wir bei der NATO und dem Westen leben. Man baut eine Mauer herum, sagt, wir sind die Guten und alle anderen interessieren uns nicht und gehören damit auch automatisch zu den Schlechten. Also, und Kalin sagte nämlich aus Sicht der Türkei, und das ist gut, dass sie so einen Berater haben, sowas wünscht man sich vielleicht in Deutschland auch, man kann gegenseitig stärkende Beziehungen mit verschiedenen Gruppen und auch Regimen haben. Naja, und damit war das entscheidende Merkmal dieses Interviews bei der Welt auch schon beschrieben.
Es ist ja bemerkenswert, dass die Welt überhaupt mal so ein Interview veröffentlicht, denn auch das hätte sie nicht tun müssen im Zuge des westlichen Mainstreams. Und so kommen wir halt dann doch auch wieder zu weiteren Erkenntnissen. Ja, und der Spiegel sagt, dass diese Krise in Osteuropa mit inklusive Eskalation und so weiter richtig haarig werden kann. Die EU-Kommission rechnet mit vielen Flüchtlingen und zwar zwischen 20.000 und mehr als 1 Million, die zu uns kommen könnten. Auch das ist in der Welt zitiert, gesagt hat das der Vizepräsident der EU-Kommission Margrethe Schinas und er rechnet auch eben bei einer weiteren Verschärfung der Krise mit großen, großen Unruhen. Es wird angenommen, dass ukrainische Flüchtlinge zunächst vor allem nach Polen kommen könnten. Das Land hat eine 535 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit der Ukraine. Für den Fall einer Eskalation des Konflikts hatte die polnische Regierung bereits erklärt, sie bereite sich auf ein Szenario vor, in dem bis zu 1 Million ukrainische Flüchtlinge die Grenze überschreiten würden. Es leben Schätzungen zufolge, so heißt es in diesem Artikel, bereits 1,5 Millionen Ukrainer in Polen, von denen allerdings nur 300.000 offiziell registriert sind. Die Frage ist dann, würde es wirklich zu diesem Szenario kommen? Was bedeutet das dann für Deutschland und die umliegenden Länder, eben auch wie Österreich?
Naja, das bedeutet eine Fortsetzung dieser Völkerwanderung, die man künstlich installiert durch Evakuierungen von Ländern. Das, was wir hier sehen, ist ja im Ergebnis eine Evakuierung der Ukraine. Und wenn wir dann wissen, und jetzt kommt noch mal ein ganz wichtiger Aspekt dazu, dass die Ukraine die Kornkammern Europas beinhaltet. Dort ist die berühmte Schwarzerde. Das ist also aus landwirtschaftlicher Sicht eines der wichtigsten Gebiete der gesamten Erde, womit man ganz Europa und auch große Teile Russlands ernähren könnte. Und genau dieses Land wird jetzt zerrieben. Und jetzt muss man wieder mal gucken, wer sind die Leidtragenden dieser Politik, die die NATO dort in der Ukraine fährt. Das ist wieder Europa. Und das ist wieder ein typisches Beispiel dazu. Und ein weiterer Nebeneffekt, dieser Side-Effekt ist, dass man damit eine Völkerwanderung auslöst. Das heißt, die ostukrainischen Bevölkerungen, die gehen jetzt nach Russland und die westukrainischen gehen jetzt im Prinzip in die EU. Und jetzt fragt man sich, was ist eigentlich der Hintergrund, wenn man gleichzeitig weiß, dass solche großen Konzerne wie Monsanto sich dort in die Schwarzerde von der Ukraine eingekauft haben und dort jetzt ihre genmanipulierten Ackerbau betreiben wollen, was vorher verboten war. Und man durfte auch die Schwarzerde, die nämlich dem Staat Europa gehörte, dem Staat Ukraine gehörte, niemals in irgendeiner Form veräußern. Und hier wird also ein Zerreibungsprozess gemacht in einem der sensibelsten Gebiete, nämlich der Ernährung auch der Menschen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Merkst du eigentlich, dass wir gar nicht die Mikrobe brauchen, um wirklich den ganzen Tag hier über andere Themen noch zu berichten, die ja mindestens genauso relevant und spannend sind?
Ja, ich denke mal, ein Ukraine-Special, so wie heute, ist an dieser Stelle, was wir ja gar nicht so geplant hatten, in der Länge, auch mal ganz wichtig. Es geht hier immerhin um die Diskussion eines dritten Weltkrieges, auch wenn ich nicht glaube, dass er stattfinden wird.
Nein, das glauben viele nicht, die sich ein bisschen näher auch mit der russischen Seite beschäftigen. Und wir haben gerade auch einige politische Berater und Experten, die auch nicht nur aus Russland, sondern auch aus Israel kommen, zitiert, die auch, so wie Andreas Popp selbst, ausschließen, dass es zu einem Krieg kommen würde und wird, da die USA sich diesen Krieg überhaupt nicht leisten könnten. Das ist deren Aussage, nicht meine. Ich versuche hier nur irgendwie durch die Themen euch alle mitzunehmen und Andreas mit durchzulavieren. Andreas, wir kommen noch mal doch jetzt zur Mikrobe beziehungsweise zu den Auswirkungen. Wir wissen, in vielen Ländern wurde aufgemacht. In mehr und mehr Ländern wird die Virenschleudermaske in die Ecke geworfen, wird auch erlaubt, während Karl Lauterbach in der Münchner Sicherheitskonferenz an der Seite von Bill Gates steht und sagt, der Herbst wird ganz, 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 ganz schlimm. Und Bill Gates, der übrigens aussieht wie ein eineiiger Zwilling von Karl Lauterbach, beide stehen da mit Lausbubenfrisur, mit einer Brille, mit einem blauen Wams, mit einem Jacket über diesem Wams, auch blau, mit der gleichen Kette, mit der gleichen Passnummer, dass man da überhaupt rein darf, heißt ja, ich gehöre zu Mr. Wichtigs und so weiter. Die sehen ja gleich aus wie das doppelte Lottchen und stehen da. Und ich habe mich als allererstes gefragt, what the heck macht Bill Gates bei einer Münchner Sicherheitskonferenz, und hatte gehofft, dass du die Frage heute beantwortest.
Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, also es ist schon wirklich interessant. Die Frage ist ja so einfach und genial gleichzeitig. Was macht Bill Gates auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo also die Sicherheitsstrategien der Weltpolitik gesteuert werden? Was macht er da? Er ist nichts anderes als ein Unternehmer, Er ist nichts anderes als der Vorstand oder zumindest beteiligt in seiner Bill und Melinda Gates Stiftung, die er selbst ins Leben gerufen hat. Also ein Privatmann. Ein Privatmann, der im Heute-Journal sitzt und sagt, nicht im Heute-Journal, in Tagesthemen war das, glaube ich, und sagt in einer Sondersendung gewissermaßen, dass die gesamte Welt durchgeimpft wird. Das sagt er. Und er steht auf der Münchner Sicherheitskonferenz und ist dort einfach ganz selbstverständlich präsent. Mich haben sie zum Beispiel nicht eingeladen und ich hätte auch Interesse daran gehabt, hinzukommen. Wäre gar kein Thema gewesen. Aber das ist wirklich ganz spannend. Und da muss man sich natürlich dann irgendwann mal die sarkastische Frage stellen, kann es sein, dass dann natürlich auch die Weltführer dabei sein müssen, wenn nämlich solche Entscheidungen wie Sicherheitsfragen geregelt werden. Und wenn wir sehen, dass ja Frau von der Leyen Herrn Gates als ihren Führer bezeichnet hatte, der ja nun mit Milliardenbeträgen die EU sogar durchfinanziert oder finanziert hat, mitfinanziert hat, dann werden hier natürlich schon wirklich so der Stoff für den neuen James-Bond-Film, wie ich immer sage, der wird hier deutlich, dass hier eine Weltübernahme durch irgendeine dunkle Energie stattfinden soll. Aber wie gesagt, James Bond steht leider mit auf der Payroll dieser Gruppierung.
Düster, düster, düster. Das deckt sich ja auch mit den Aussagen von Christopher Cole, der ja von Project Veritas enttarnt wurde, mit versteckter Kamera gefilmt wurde, als er mit einer attraktiven Reporterin essen war und da sich vielleicht ein bisschen verstiegen hat, zu sehr ins Detail zu gehen. Der ist einer der Obersten, der zur CDC in USA gehört. Und der dort in diesem Interview eben auch ganz klar gesagt hat, dass die Regierungen von Big Pharma mitfinanziert werden. Und ich würde mal Herrn Bill Gates durchaus zu Big Pharma dazuzählen, denn er ist ja derjenige auch gewesen, der alle von Gavi bis über alle möglichen Organisationen, die sich für weltweite Impfungen einsetzen, unterstützt und finanziert. Und während also Kalle an der Seite von Bill gesagt hat, der Herbst, der wird ganz schlimm und da werden wieder strengere Maßnahmen notwendig. Währenddessen hat Bill Gates sogar ihm ein bisschen widersprochen und gesagt, dass Omikron zum Beispiel zur Immunisierung der Bevölkerung besser beigetragen habe als die Spritzen, musste er wohl irgendwie einräumen. Und Lauterbach meint eben, dass dieser Herbst, dass da die Impfungen weitergehen müssen, beziehungsweise, wie hat er das ausgedrückt? Wir haben noch so viele Ungeimpfte, wörtlich, dass wir im Herbst ohne Impfpflicht wieder erhebliche Probleme bekommen werden. Und weiter sagt er, man könne die Impfquote nun nicht durch noch eine Impfkampagne erhöhen, sondern alleine nur noch durch die Impfpflicht. Wenn im Herbst wieder Einschränkungen nötig sind, wird sich jeder daran erinnern, wer aus parteipolitischem Kalkül die Impfpflicht verhindert hat. Also er hat wohl Sockensausen, dass die Impfpflicht nicht kommt, dass er das nicht durchsetzen kann und haut aber alles in einen Topf, vielleicht auch, weil ja Big Bill an seiner Seite stand und er das Richtige sagen muss.
Na, hier sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man muss sich einfach mal fragen, wenn er sagt, wir werden Probleme bekommen, wenn wir die Impfpflicht nicht umsetzen, da muss man sich erst einmal fragen, welche Probleme und wer sind wir? Das ist die Frage, wenn er sich natürlich mit wir bezeichnet und seine Gruppe, denen er im Prinzip nahesteht, die nämlich von NGOs geprägt ist, dann ist wir etwas anderes, als wenn er damit die gesamten Menschen meint beispielsweise. Und wenn auf der anderen Seite hier Bill Gates nicht nur einfach ein bisschen zurückrudert, sondern er sagt ganz eindeutig, er widerlegt in diesem Fall sogar die gesamte Impfkampagne, indem er sagt, Omikron hat mehr erreicht als die gesamten Impfstoffe zusammen.
Er sagt sogar noch mehr. Er sagt, dass das Risiko für die vulnerablen Gruppen, schwer zu erkranken, jetzt dramatisch verringert sei durch Omikron. Wörtlich sagt Bill Gates, es ist traurig. Wir haben keine gute Arbeit geleistet bei Therapeutika. Und weiter, man habe derzeit auch mehr Impfdosen zur Verfügung, als Nachfrage bestehe. Das nächste Mal, sagt er wörtlich, sollten wir es anstatt in 2 Jahren eher in 6 Monaten schaffen. Und Plattformen wie die mRNA-Technologie würden das dann möglich machen. An denen arbeitet man jetzt. Es hat dieses Mal viel länger gebraucht, als es das sollte, sagt Big Bill. Das ist vielleicht schon die Ansage für die nächste Pandemie.
Ja, ich finde das sehr interessant. Das Dunkle arbeitet ja so, dass die eigenen Vasallen des Dunkels von dem Dunkeln selbst mit verachtet werden. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, dass er hier sagt, dass er diejenigen besonders hofiert und ehrt, die sich der Impfung widersetzt haben, weil sie jetzt zu den Gesunden gehören, während die anderen mehr oder weniger durch diese Aussage tendenziös zwischen den Zeilen verachtet werden, weil sie nämlich gesagt haben, okay, wir glauben denen einfach. Das muss man mal zwischen den Zeilen rein interpretieren, was Bill Gates hier gerade sagt. Er lobt die Impfgegner damit. Ja? Mhm. Denn das sind jetzt die Gesunden, während die anderen sich haben in dieses Experiment reinziehen lassen. Und er sagt deutlich, das hat es eben nicht gebracht. Das hat es eben. Und Karl Lauterbach ist ganz klar, wenn Kalle und Billy stehen, Scholle noch daneben am besten, wenn die sich zusammen unterhalten, dann haben wir natürlich da so ein Triumvirat, wo man wirklich schmunzeln kann, wenn es nicht so ernst wäre. Denn die vielen Menschen, die sich eben halt diese Spritzen reinhauen lassen haben in den Körper und diesen Stoff jetzt irgendwie durchstehen müssen und viele werden ihn durchstehen, davon bin ich auch überzeugt, aber einige eben auch nicht und genau genommen sind es sogar viele nicht, denn wir sehen ja momentan, was da auftritt. All diese Dinge werden hier mal so nebenbei, nonchalance, einfach so offenbart und jetzt wieder, wo ist die Presse? Ich meine, wir erkennen es doch auch ganz deutlich, denn müsste es doch noch ein paar helle Köpfe geben in irgendwelchen großen Medienhäusern, wo man das auch erkennt und sagt, da machen wir auch mal eine Überschrift von.
Ich habe gerade dieses Erinnerungsfätzchen gesehen, die 3 von der Tankstelle. Bille, Kalle und Scholle.
Ja, klingt doch gut. Billy, Kalle und Scholle.
Ja. Genau. Ja, und wir haben am gestrigen Sonntag hatten wir ein Video veröffentlicht über den kroatischen Politiker Mislav Kolakusic. Kroatischer Jurist und Politiker, Mitglied des Europäischen Parlaments für Kroatien, ist kein Nobody, sondern er war lange Sprecher des Obersten Verwaltungsgerichts der Republik Kroatien. Dann war er von 2005 bis 2011 Gesprächspartner für Arbeitsfragen am selben Gericht. Er war von 2006 bis 2011 Präsident des kroatischen Verbands der Justizberater und Referendare und hat kandidiert für das Amt eines Richters am kroatischen Verfassungsgericht. Da war er nicht gewählt worden. Er ist im Europäischen Parlament und hat mit der Impfpolitik der Welt abgerechnet. Also und zwar gleich in mehreren Reden. Wir haben das zusammenschneiden lassen. Und er hat zum Beispiel die Impfpässe als eine der größten Dummheiten in der Menschheitsgeschichte bezeichnet und sagte wörtlich, jetzt aber fliegt alles auf. Er sagt, die Europäische Union habe sich jetzt in ein Regime mit martialisch bewachten Grenzübergängen verwandelt. Und er hat seine Parlamentskollegen in der EU aufgefordert, Mut zu beweisen und gegen die Impfpässe vorzugehen, damit diese ein für alle Mal abgeschafft werden. In einer anderen Rede hat Kolakusic dann die Spritzen, die mRNA-Injektionen direkt angegriffen. Diese hätten, sagt er, absolut keine Wirksamkeit, sondern er hat dann genannt, Zahlen aus besonders viel gespritzten Ländern wie England belegten, dass diese zu höheren Infektionsraten von Covid geführt hätten und dramatisch viele Todesfälle hervorgebracht hätten. Das sagt der Mann im Europäischen Parlament. Und dann hat er natürlich sich auch gleich noch um Billy und Big Pharma gekümmert. Bei Big Pharma handle es sich wörtlich um eine Mafia, die das bislang gekannte organisierte Verbrechen in den Schatten stelle. Im Schulterschluss mit den Medien hätten diese eine Angstkampagne verbreitet und diese werde so lange nicht enden, weil sie jährlich zig Milliarden daran verdienten. Und das ist ja vielleicht der Grund, warum Kalle und Billy wieder von einer neuen Pandemie im Herbst fabulieren und Bill Gates dann sagt, diesmal müssen wir es dann schneller schaffen, damit noch viel mehr, viel schneller eine Spritze bekommen. Aber diese Worte von Herrn Kolakusic, die waren sehr beeindruckend, Andreas.
Ja, das gilt natürlich dann als wildeste Verschwörungstheorie, weil es ist der einsame Mensch und wie heißt er, Reinhard May, der sprach immer davon, wer die Wahrheit spricht, der braucht ein sehr schnelles Pferd. Und das ist hier in diesem Fall auch so, weil hier einfach einer mal klar denkt und einfach mal so seine Meinung sagt. Ich hätte nicht einmal was dagegen, wenn das einfach mal diskutiert werden würde im Rahmen überhaupt einer offenen Presse. Und ich finde, jeder auch Unsinn sollte erklärt werden. Ich finde auch, dass Karl Lauterbach seine Dinge absondern kann, die er so täglich von sich bringt. Aber sie sollten dann auch in eine ergebnisoffene Diskussion einfließen. Hier findet natürlich nichts statt. Das wird ein einfaches Wegbashen sein. Das Hauptproblem sind natürlich auch große Teile der Menschheit, die mehr oder weniger über Jahrzehnte abgerichtet wurde im Rahmen der Vollkasko-Mentalität, im Rahmen des Brainwashings, im Rahmen dieser 1984er Ideologie nach George Orwell. Und deshalb kann man mit ihnen irgendwie offenbar alles machen. Und das Schlimmste, was ich daran finde, ist, dass es oft die Hochausgebildeten sind, die am meisten hinter diesen Dingen hinterherlaufen. Das heißt, wir sehen wieder, dass Bildung und Intelligenz teilweise sogar konträr laufen können.
Ja, und was die Corona-Demonstrationen auf aller Welt angeht, da gibt es einen ganz guten Überblick, den Tichys Einblick veröffentlicht hatte. Also die ganze Welt spricht ja natürlich hier über Kanada, ganz klar. Hier ist viel los. Wir haben gestern einige Videos eingestellt, was so an restriktiven Maßnahmen der Polizei gegenüber den Truckers, gegenüber den Demonstranten eingesetzt wurde. Man kann tatsächlich sagen, die sind nicht zimperlich mit den Menschen umgegangen. Und einige hat das ein bisschen mutlos gemacht. Manche haben uns geschrieben, wie geht's euch und so weiter. Also wir bekommen natürlich hier wenig mit davon, denn das Ganze findet in Ottawa und in anderen Großstädten statt. Aber man kann wirklich sagen, hier auch selbst auf unserer Insel ist in den größeren Orten am Wochenende Widerstand angesagt. Da reisen viele Kanadier hin, die die Fahne auf dem Auto haben und sagen, jetzt erst recht. Wir wissen, dass hier der Emergency Act ausgerufen wurde, der ist aber noch nicht umgesetzt. Und das Parlament hat dieses Notstandsgesetz noch nicht gebilligt. Und vielleicht auch deswegen war noch in den Großstädten hier in Quebec, in Toronto, in Calgary, in Ottawa viel los. Und in Ottawa, wie gesagt, sind aber dann die meisten Proteste gewaltsam beendet worden, während in Quebec wieder neue Trucker angekommen sind, um ihre Kollegen in Ottawa zu unterstützen. Und auch in Ottawa selbst heißt es, auch in anderen Medien, lässt der Zustrom an Demonstranten keineswegs nach, auch wenn die Polizei sich inzwischen wirklich ja, drakonisch gibt und manche Bilder erinnern auch an die Demonstrationen, die man in Deutschland gewaltsam aufgelöst gesehen hat. Und hier in Kanada werden die Protestanten auch nachverfolgt, finanziell, strafrechtlich, auch lizenzrechtlich. Die Konten der Trucker, also diese Spendenkonten, wurden eingefroren. Es heißt jetzt, die Leute werden ins Visier genommen oder sollen ins Visier genommen werden, die gespendet haben, dass da eventuell auch Konten eingefroren werden könnten. Und es gab auch Mitte der Woche das Gerücht und offenbar nicht unbegründet, dass es einen Bankrun geben würde. Das ist von mehreren Medien bestätigt worden. Also zum Beispiel ist Mittwochabend vergangene Woche sind 5 große Banken zunächst mal offline gegangen, damit die Kunden nicht weiter online Geld überweisen konnten und auch die Bankautomaten damit nicht funktioniert haben. Und beauftragte Überweisungen, die da schon vorgelegen haben, sollen angeblich auch nicht ausgeführt worden sein. Also soweit erstmal die Lage hier in Kanada. Wie gesagt, die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Wir haben hier auch im Parlament in Kanada erhitzte Diskussionen, Parlamentsdebatten. Das heißt, absolut, also ein großer Teil der Bürger und Politiker der konservativen Seite sind überhaupt nicht einverstanden mit den Maßnahmen. Es geht längst nicht mehr alleine um Covid, es geht um die Einschränkung der Freiheitsrechte. Und ja, man kann sagen, man muss beobachten, wie das Ganze weitergeht. Es gibt Bilder, dass zum Beispiel gestern am Sonntag scharenweise hunderte Protestler gebetet haben, eine Andacht gemacht haben. Und ja, es heißt oft, dass man sich an Gott wendet und sagt, wir brauchen Segen vom Himmel. Also hier sind ja die Menschen sehr gottesfürchtig und auch Gott wird angesprochen in der Hymne, die man hier singt, dass Gott eben einen Blick auf das Land haben soll und dass die Bürger mit der rechten Hand auf dem Herzen diese Hymne singen und eben auch parat stehen. Ja, auch wir hoffen auf Segen von Gott und wir beobachten das natürlich weiter für euch. Bitte, bitte unterlasst es nur, uns ständig irgendwie zu schreiben. Warum habt ihr das nicht gemeldet und schaut mal dies Video und das? Wir sind kein Aktivistenkanal. Auch die deutschen Demonstrationen bilden wir mal punktuell ab, verweisen immer auf andere Kanäle, die zum Hauptziel haben, Demonstrationen abzubilden und bitten euch, das auch einfach so zu respektieren, wie wir das hier machen, weil es kamen jetzt viele aufgeregte Meldungen. Wir müssten viel, viel mehr über Kanada reden. Tja, wir haben jetzt heute alleine fast eine Stunde über die Ukraine-Krise geredet. Und das ist genauso wichtig.
Ja, genauso ist gut. Wir können ja im Prinzip über die Ukraine auch mehr sagen als über Kanada, weil die Situation ist ja die, dass wir auch nur die Informationen haben, die wir aus der Presse haben. Denn wenn ich überlege, wir sind hier zum Beispiel von Vancouver Island ungefähr genauso weit weg wie von Frankfurt. Man darf eines nicht vergessen, dass Kanada doppelt so groß ist wie die gesamte Europäische Union. Und wir dann natürlich auch auf Medien angewiesen sind. Wir sehen auf jeden Fall, dass von hier aus etwas sehr stark und auch sehr geradlinig durchgezogen wird. Die Menschen hier sehr freiheitsliebend und auch sehr friedliebend sind. Und das glaube ich auch, dass das viele sind, die auch im Polizeidienst sind. Denn ich kenne sehr viele Polizisten, die auch wirklich im öffentlichen Dienst sind, die in der Exekutive sind, die sich durch eine besondere Freundlichkeit hervortun. Das muss man einfach so sehen. Aber so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Die Bilder sind für mich auch verstörend, die ich sehe, die dort in Ottawa sind, weil solche Bilder kennen wir hier nicht, muss ich ganz offen sagen. Aber wir können die Lage auch noch nicht wirklich einschätzen. Aber eines ist auf jeden Fall passiert, offenbar. Durch diesen Trucker-Protest ist im Prinzip ein Vorbild entstanden, welches für viele andere Länder auch gilt. Wie gesagt, USA, Europa, überall werden diese Dinge letztendlich mit aufgenommen. Und eines dürfen wir nicht vergessen, es handelt sich hier um einen Kampf, Dunkel gegen das Licht. Nicht das Licht gegen das Dunkel, sondern das Dunkel gegen das Licht. So ist es richtig. Und das Licht muss sich verteidigen. Und ich glaube, das Licht wird sich verteidigen. Und wer im Gottvertrauen ist, wir sagten das vorhin, das sieht so alles nach Untergangsvision aus, keineswegs. Das ist nur rein sachlich, materiell und irdisch betrachtet. Es spielen aber große Faktoren eine Rolle, die jenseits unserer Möglichkeiten sind, wo wir eingreifen können, die wir uns nur noch nicht vielleicht vorstellen können.
Ja, wo das morphogenetische Feld Licht und hell ist, da kann das Licht auch eingreifen und schneller helfen. Dafür gibt es bei uns das Abendgebet für unsere deutschsprachigen Abonnenten. Wir, Andreas, wir sind noch nicht so weit. Ja, er wollte jetzt schon Schluss machen, aber wir machen noch weiter. Wir haben noch 10 Minuten. Also, es gibt gerade nach dem Vorbild der kanadischen Trucker-Proteste auch in den Vereinigten Staaten jetzt den People's Convoy, der im kalifornischen Barstow startet. In diesem kleinen Ort, 160 Kilometer von Los Angeles entfernt, treffen sich die Trucker für gewöhnlich, weil sich dort verschiedene Routen kreuzen, heißt es. Laut den Veranstaltern werden sich zunächst 500 bis 1000 Trucker versammeln, um dann die Fahrt nach Washington D.C. anzutreten. Vorgesehen sind 2 Zwischenstopps in Arizona und Texas, jeweils an der Ost-West-Achse Interstate 40, und man wird wohl mindestens 3 Tage unterwegs sein. Da kann man auch die Daumen drücken, kann auch Licht hinschicken. Und die US-Trucker, die wollen auch die einst perfekte Union wiederherstellen, ebenso Gerechtigkeit, innere Ruhe. Und die Trucker erinnern kraftvoll die Regierenden in Washington daran, dass ihr für uns arbeitet, heißt es da wörtlich. Gemäß der Verfassung solle die Regierung genug Macht haben, um entschiedenes Handeln auf der nationalen Ebene zu ermöglichen. Aber nicht genug, um die Menschen ihrer Grundrechte zu berauben. Ja, und ähnlich wie die kanadischen Kollegen geht es den Truckern eben nicht nur allein um Covid, sondern um die Freiheit. In Australien gibt es wachsende Proteste. Laut Medienberichten zehntausende Menschen, die auch in einem Freiheitskonvoi in die Hauptstadt Canberra eingezogen sind. In Wellington, Neuseeland, da haben wir ein Video eingestellt, wo die Maoris, also die Ureinwohner, mit ihren traditionellen Tänzen ihren Protest artikulieren. Und da kann man auch davon ausgehen, dass da ordentlich Power in die Feinstofflichkeit getragen wird. In Europa, in Paris Riesendemonstrationen, in Zürich, in Deutschland, in vielen Städten wachsende Bewegungen. Auch da kann man sagen, so richtig groß ist jetzt die Gegenwehr der Polizei nur an wenigen Stellen. In Rom hatte es letzte Woche viele Proteste gegeben und so weiter, denn da will man auf gar keinen Fall diesen Impfpass haben. Und die Vorbehalte gegen die Impfungen verbinden sich in Italien mit wachsender EU-Skepsis. Spätestens seit Ursula von der Leyen die SMS-Korrespondenz mit dem Pfizer-CEO Burla, sie selbst hat es nicht veröffentlicht, sondern es ist veröffentlicht worden und es flog auf, dass da eben doch einiges gegen die Menschen unternommen will. So, letztes Thema, Andreas, da sind wir gerade noch kurz vor Beginn des Podcasts drauf gekommen und es scheint ja keine besonders beruhigende Meldung zu sein, was den internationalen Finanzstandort Schweiz angeht. Das heißt ja immer, die Schweiz ist ganz sicher, aber es gibt jetzt offenbar einen riesen Datenleak. Und man wird natürlich hier sehr hellhörig, wenn man sieht, und zwar von der Credit Suisse, also dieser Schweizer Großbank, man nennt das Ganze Swiss Secrets und die enthüllen heikle Konten bei der Schweizer Großbank. Und diese geheimen Daten über zum Teil fragwürdige Kunden, insgesamt 30.000 an der Zahl, wurden unter anderem der Süddeutschen Zeitung zugespielt und 48 Medienhäuser aus aller Welt hätten diese ausgewertet. Dazu gehört der NDR und der WDR und die ganzen üblichen Verdächtigen. Und was man da liest und hört, ist, es heißt hier, das ist ein Bericht der Süddeutschen Zeitung, die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, hat über viele Jahre hinweg korrupte Autokraten, mutmaßliche Kriegsverbrecher sowie Menschenhändler, Drogendealer und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert. Das belegen Daten aus dem Geldinstitut, die der Süddeutschen Zeitung von einer anonymen Quelle zugespielt wurden. Die Unterlagen geben Aufschluss über die Konten von mehr als 30.000 Kunden aus aller Welt und weisen auf mutmaßliche Versäumnisse der Bank bei der Überprüfung ihrer Kunden hin. Die Credit Suisse weist die Vorwürfe zurück. Und Andreas, du hast dir das kurz angesehen. Wir reden ja die ganze Zeit davon, dass ein Zusammenbruch des Geldsystems im Raume zu stehen scheint. Die Schweiz spielt ja als Finanzstandort eine große Rolle oder hat immer eine große Rolle gespielt. Wie würdest du diese Zusammenhänge hier einordnen?
Naja, es ist eine Neuordnung und auch die Schweiz hat an dieser Stelle aus meiner Sicht weitgehend ausgedient. Man muss die Geschichte der Schweiz natürlich kennen, dass damals, als 1848 in der Paulskirche in Frankfurt, damals, dass die Kaiserreichsverfassung zwischen Deutschland und Österreich offenbart wurde, die dann 1871 in Kraft trat. Und 1848, also genau dieser Vorgang aber war in der Paulskirche, genau zu diesem Zeitpunkt die Schweiz aber ihre Verfassung installiert hatte. Also das, da gibt es natürlich schon einen Zusammenhang, weil die Schweiz wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre sie autark und wäre immer auch zu intelligent gewesen, um sich an Kriegen zu beteiligen. Das ist ja gerne so dieses Dogma, was man darstellt. Die Schweiz hat sich an keinem Krieg beteiligt und deshalb ist da alles so in Ordnung. Und ich frage mich immer, glauben die Schweizer das wirklich? Und ich kenne viele Schweizer, ich mag die Schweiz sehr gern. Ich bin oft dort gewesen und mag auch die Mentalität sehr gern. Aber die Menschen entscheiden nicht, ob sie an einem Krieg teilnehmen oder nicht. Das machen eben die Regierungen. Und wenn die Schweizer Regierungen sich dafür entschieden haben, weder am Ersten noch am Zweiten Weltkrieg teilzunehmen und das mitten in einem Kriegstrommelplatz, muss man fragen, warum? Und wenn man dann hinterfragt, aha, die Schweiz ist ja der größte Finanzplatz der Welt gewesen in dieser Zeit und von dort aus sind ja auch sämtliche Kriege mitfinanziert, installiert worden, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die eine wichtige Rolle für die Reparationszahlung gegen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg spielte und so weiter. Das sind alles Faktoren, die mit der Schweiz zusammenhängen. Die größten Geheimdienstaktivitäten, Davos World Economic Forum, alles findet immer irgendwie in der Schweiz statt. Mit anderen Worten, das ist ein geschützter Bereich, der ja aus drei Teilen besteht, genau genommen vier, einen italienischen Teil, einen französischen, einen deutschen und die Urschweiz in der Mitte. Und das ist der ideale Nährboden, womit man in der Vergangenheit geopolitische Veränderungen durchgeführt hat, nämlich auf der finanziellen Ebene. Und nur hat die Schweiz weitgehend ausgedient. Wir haben andere Finanzplätze wie Delaware oder sonst was oder Isle of Man und die Cayman Islands und wie die alle heißen. Und deshalb ist die Schweiz auch so ein bisschen in dieser Situation. Plötzlich heißt es, da werden Kriminelle geregelt, da geht es um Konten bei der Credit Suisse angeblich mit Kriminellen. Ich frage mich, ob man mal Olaf Scholz überprüft hat, ob man ihn vielleicht das Konto eventuell mal kündigen sollte.
Hat Scholle da ein Konto?
Nein, der hat nicht ein Konto da, aber ich denke mal, der wird ja bei einer deutschen Bank ein Konto haben und in Anbetracht der Vorwürfe von schwerer Kriminalität im Rahmen von Steuerbetrug, die dagegen ihn im Raum stehen, Anzeigen, die vorliegen, müsste man ja auch mal eine Prüfung machen, ob man ihm vielleicht ein Konto kündigt. Ich frage einfach nur mal. Noch, es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber das wird in dem Artikel auch nicht dargestellt. Nein, die Schweiz steht momentan auf einem sehr schweren Boden und meine Prognose ist da auch nicht besonders günstig. Die Schweiz basiert auf zwei großen Banken, UBS und Credit Suisse. UBS wird mittlerweile zu einem großen Teil gesteuert über die UBS Security und die könnt ihr mal googeln, die sitzt in Shanghai. Das heißt, hier sind starke chinesische Einflüsse schon bereits drin. Die Credit Suisse ist eine Bank, die durchaus problembehaftet ist mit Finanzierungen auf Euro-Basis und so weiter und so fort und hat auch keine besonders gute Prognose. Und wenn man jetzt noch im Prinzip diese Beschießungen von, oder Beschüsse von der Seite noch jetzt wahrnimmt und man merkt, dass hier zwei wesentliche Stützen der Schweiz in Gefahr geraten könnten, dann bedeutet das natürlich auch physisch-ökonomisch, denn physisch-ökonomisch liegt die Schweiz nicht besonders günstig. Das ist ein Finanzplatz. Physisch-ökonomisch sind sie nicht mal in der Lage, sich selbst zu ernähren. Sie haben nicht mal genügend Fläche für die Landwirtschaft, um die Schweizer Bevölkerung satt zu bekommen. Also so wahnsinnig günstig ist das nicht, gerade wenn das Finanzsystem sich gerade in der Kernschmelze befindet und neu organisiert wird. Wir werden sehen, was da kommt. Und ich sehe hier wieder ein weiterer Baustein in Richtung Demontage der Schweiz. Interessanterweise glauben viele Europäer, dass die Schweiz jetzt so der Zufluchtsort der Vergangenheit ist. Und mit welchem Argument? Dem Argument immer, ja, es war schon immer irgendwie so, dass man da immer gut gelebt hat. Aber liebe Zuhörer, das Risiko, wie bei einer Kapitalanlage, liegt immer in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Sonst könntet ihr euch an eurem Auto auch die Windschutzscheibe zukleben und sagen, ich sehe anhand des Rückspiegelbildes, wie es vorne weitergeht. Also hier muss man sehr genau aufpassen.
Immer sehr hübsch deine Vergleiche. Man stellt sich's einfach vor. Andreas, trotzdem jetzt nochmal hier in diesen Beitrag ganz kurz reingelesen. Laut den internen Bankdaten waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs, Minister- und Geheimdienstchefs, ebenso wie Oligarchen, Kardinäle, Kunden der Credit Suisse. So tauchen unter anderem der jordanische König Abdullah II., der ehemalige irakische Vizepremier Alawi, der algerische Autokrat Bouteflika sowie der armenische Präsident Sarkissian in den Unterlagen auf. Und Sarkissian, heißt es hier, trat im Januar von seinem Amt als Staatspräsident zurück, kurz nachdem die Süddeutsche Zeitung ihm eine Anfrage zu seinen Konten bei der Credit Suisse geschickt hatte. Der Politiker erklärte, alle Konten geschlossen zu haben, bevor er verpflichtet gewesen sei, sein Vermögen zu deklarieren. Inzwischen befasst sich eine nationale Antikorruptionsbehörde damit. Ja, es ist spannend, dass die Journalisten damit eben politisch auch einzugreifen versuchen. Siehst du da irgendein eventuelles Ziel dahinter, ein bestimmtes Land hiermit schwächen zu können?
Ja, natürlich. Und zwar ganz speziell natürlich auch die Schweiz an sich. Denn die anderen haben ja bereits Möglichkeiten, auch woanders ihre Gelder zu regeln. Alleine schon durch die Kryptowährungen findet da momentan natürlich vieles statt. Interessant finde ich hier die Überraschung, die hier vorgegaukelt wird, dass man sagt, oh, wer hätte denn das gedacht, dass es Schweizer Banken gibt, die in irgendeiner Form kriminelle Elemente dort beinhaltet als Kunden. Ja, das kann doch nun wirklich nicht ganz neu sein. Das wissen doch alle. Die Schweiz ist dafür bekannt für anonyme Nummernkonten in der Vergangenheit, die es in der Form natürlich gar nicht mehr gibt. Und die Schweiz längst ihre Bankgeheimnisse in der Form, wie sie sie mal hatte, ad acta gelegt hat. Also nein, hier wird offensichtlich eine politische neue Propaganda gefahren. Und das ist eigentlich sehr schade, denn die Schweiz ist wirklich ein Land, in dem man wirklich sehr, sehr gut leben kann. Und ich bin nicht sehr glücklich über diese Entwicklung.
Ja, niemand natürlich. Und ganz kurz noch zum Schluss dahingetragen, eine Vielzahl der Kunden in den Swiss Secrets Daten sollen aus Venezuela stammen, aus Ägypten, der Ukraine und Tadschikistan. Also politische Führung dort immer wieder im Verdacht, bestechlich zu sein. Dass hier die Ukraine genannt wird, ist spannend. Ja, ihr Lieben, das war es für heute. Wir hätten natürlich noch viel mehr Meldungen gehabt, aber die Zeit ist uns davongelaufen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Andreas, du hast heute wieder hervorragend die geopolitischen Zusammenhänge beschrieben und wir danken dir dafür.
Ich gebe mir Mühe, aber du forderst mich hier auch ganz schön. Alles Liebe euch hier aus Kanada.
Bis nachher beim Abendgebet. Bleibt stark.
Ciao, ciao.